Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es in regelmäßigen Abständen spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien, Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In der heutigen Folge erfahren ihr, ob Marisa Suppiger vom Zürcher Kosmos mit dem Kino-Restart zufrieden ist, wie Locarno als digitales Filmfestival funktioniert, warum wir uns nicht betreffend Richard Jewell einig sind und wie es hinter den Kulissen von der Autokino-Reihe Allianz Drive-In Cinema zu und her geht. Wenn die Episode vorbei ist, wisst ihr auch, welche Filme die Woche ins Kino kommen und ob es sich lohnt, für den neuen Film von Spike Lee ein Netflix-Abo zu lösen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und ich sitze auch heute nicht allein am Mikrofon, sondern mit am Start sind Lola Funk.
Hallo zusammen.
Der Olivier Santo.
Hallo.
Und der Alan Matli.
Hallo.
Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst auch mal die Hauptrolle abgeben, zurücklehnen und geniessen. Viel Spass. Ja, vor ein bisschen mehr als einer Woche sind die Kinos wieder aufgegangen. Ist jemand von euch etwas schauen?
Genau, ich bin gerade am allerersten Tag, am Samstag, am 6.6. Ins Kino pilgert. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich gar nicht so groß Lust gehabt, jetzt wieder irgendwie gross unter die Leute zu gehen, indem ich einen Film schaue. Aber ich habe dann dennoch gedacht, ich gehe jetzt einfach und bin dann ins Kultkino in Basel. Ja, es war recht interessant gewesen, irgendwie, wie halt alle Leute total vorbereitet sind und ihr Ticket schon online gekauft haben. Man hat auch nur reingehen können, wenn du dein Ticket halt tatsächlich schon gehabt hast. Und ja, dann bin ich der Perfect Candidate von der Haifa Al-Mansour schauen. Ich habe gedacht, das ist der perfekte Kandidat, um wieder die Kinosaison zu eröffnen für mich. Und zwar spielt der Film in den Arabischen Emiraten und es geht um die junge Ärztin Mayram, die genug hat davon, dass sich irgendwie niemand von der ganzen Regierung darum kümmert, dass ihre Straße, also ihre Zufahrt zum Krankenhaus halt asphaltiert wird. Und aufgrund von verschiedenen Umständen, wo eigentlich alles daraus resultieren, dass sie eine Frau ist und halt in dieser Gesellschaft sehr viel weiter unten wie jetzt ein Mann steht, bewirbt sie sich als Kandidatin für die Gemeinderatswahlen. Ich finde, der Film ist sehr, sehr interessant gewesen, auch bitter. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Kinoticket sich zu besorgen. Was ich auch noch sehr interessant gefunden habe, irgendwie ist einfach, dass meiner Meinung nach ist es so laut gewesen in dem Kinosaal, dass ich die ganze Zeit meine Kopfhörer angehabt habe. ja, ich weiß jetzt nicht, ob das... Also ich nehme jetzt einfach mal an, das ist, weil ich mich so daran gewöhnt haben, leislich meine Sachen zu hören. Und all of a sudden bist du wieder draußen in der Welt und Action und ja.
Vielleicht haben sie auch die Einstellungen verstellt während dem Corona.
Ja, nein, ich glaube, es ist vielleicht auch, weil es halt wirklich weniger Leute im Kino gehabt hat, im Sinne von, man muss ja den Abstand bewahren. Das heisst, sie können das Kino ja nicht füllen. Ich weiss nicht, was los war, aber ich schiebe es einfach mal auf meine Ohren.
Alan, du bist ja gerade Richard Jewell schauen. Wir haben es in der letzten Episode schon kurz vor diesem Film gehabt. Du hast sehr begeistert noch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich zitiere das schnell. Ich komme gerade aus Richard Jewell, wohl Eastwoods bester Film seit Gran Torino. Mich hat es nicht gefreut. Ich finde den Film ja super. Aber nachher ist es recht schnell gegangen und es sind viele unangenehme und nicht zitierbare Emojis vom Olivier gekommen. Und ihr scheint euch da überhaupt nicht einig zu sein.
Also ich muss vielleicht zuerst, bevor ich etwas zum Film sage, vorausschicken, dass ich den Film jetzt nicht für ein Meisterwerk halte, aber ich finde ihn sehr gut. Um was geht es im Film? Es geht um Security Guard in Atlanta bei den Olympischen Spielen 1996. Der findet eine Bombe und kann die Explosion zwar nicht verhindern, aber er kann eine größere Katastrophe verhindern, indem er die Leute warnt und von der Bombe wegschickt. Und dann wird er zuerst als Held gefeiert, aber weil dann nachher das FBI gegen ihn ermittelt und die lokale Presse auf das aufmerksam wird, kehrt es dann eigentlich relativ schnell und er wird so zum möglichen Terrorist. Was hat mir am Film gefallen? Ich habe... Aber wie gesagt, ich finde ihn nicht grandios, aber ich finde, dass gerade in den letzten 10, 12 Jahren, also seit Gran Torino, Clint Eastwood seine letzte, meiner Meinung nach, ein grossartiger Film rausgekommen ist, hat er viele Filme gemacht, die in Ansätzen gut gewesen sind, aber die für mich als Ganzes eigentlich nie so richtig funktioniert haben. Also so Sachen wie J. Edgar oder Hereafter oder Jersey Boys und alles ja, die Filme sind okay, aber es hat mich, haben immer so Sachen drin gehabt, die mich einfach irgendwie gestört haben. Und das hat es zwar bei Richard Jewell auch, aber ich finde, bei dem überwiegen jetzt zum ersten Mal seit eben Gran Torino wieder die positiven Aspekte und das, was der Clint Eastwood, wie ich finde, zu so einem grossartigen Regisseur macht. Also ich habe es spannend gefunden. Es ist sehr konzentriert, sehr to the point, sehr intensiv. Und es ist auch besonders vom Hauptdarsteller, von Paul Walter Hauser, einfach hervorragend gespielt, wie ich finde.
Der Daniel hat uns wieder schön gegeneinander aufwiegeln. Dabei sind wir doch ein Herz und eine Seele. Nein, also genauso, ich muss das auch ein bisschen relativieren, genauso wie du ihn jetzt nicht das Meisterwerk findest, finde ich ihn nicht der schlechteste Film überhaupt. Aber so euphorisch, wie du tönt hast, habe ich gefunden, muss ich dem ein bisschen etwas entgegenheben, damit wir uns ein bisschen in der Mitte wieder finden. Ich habe den Film auch geschaut. Ich habe ihn recht langatmig gefunden. Und ich habe immer so ein Gefühl gehabt, die Story dahinter ist massiv spannender als der Film selber. Also ich habe in seiner Inszenierung auch irgendwann so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist mit Luft ausgegangen. Und was mir halt sehr sauer aufgestoßen ist, ist eine Nebenfigur, gespielt von der Olivia Wilde, eine Reporterin, sie, die eigentlich dann das ganze, den ganzen Shitstorm gegen den Richard Jewell lostritt. Sie ist extrem klischeehaft gezeichnet als die Reporterin, die sich quasi nicht schade ist, sich auch an die heißesten Stories anzuschlafen. Und einerseits sehr klischiert und andererseits halt auch sehr problematisch, weil es doch eine real existierende Person ist, die man dort darstellt. Und das haben wir auch bis zum Schluss nicht wirklich verzeihen können.
Also ich sehe das auch so, dass das für mich mit Abstand der schwächste Aspekt vom Film ist. Also ich finde, mit so einer kleinen Dreibuchüberarbeitung hätte man eigentlich die Olivia Wilde-Figur können rausschreiben oder ein bisschen anders fokussieren. Und dann fände ich es nicht nur einen guten Film und ja gut plus, sondern dann fände ich es auch wirklich einen sehr guten Film. Auch gerade, weil ich finde, dass er abgesehen von der Olivia Wilde eigentlich sehr viel nuanciertere Sachen zu bieten hat, wie zum Beispiel, wie der Film sehr kritisch mit dem amerikanischen Kult rund um Polizei und FBI und so umgeht, was ich gerade vor dem gegenwärtigen Kontext sehr spannend finde, dass da so ein bisschen am daran gesagt wird, dass in den USA alle finden, ja, die Polizei kann nichts falsch machen.
Okay, das klingt ja eigentlich schon wieder versöhnlicher als bei uns im WhatsApp-Chat, das freut mich. Richard Jewell läuft im Moment immer noch in den Kinos, könnt ihr euch anschauen und macht euch selber ein Bild. Richard Jewell war auch ein Film, wo Teil von dem Restart war, wo die Kinos wieder aufgegangen sind. Lola, wissen wir, wie die Kinos überhaupt gestartet sind?
Ja, ich glaube, das ist überall natürlich ein bisschen anders gelaufen, aber um das herauszufinden, bin ich auf Zürich gedüsselt ins Kosmos und habe mich ein bisschen mit der Marisa Suppiger unterhalten. Sie ist Leiterin vom Kino Kosmos und ja, hat mir ein paar Antworten liefern können.
Cool. Ja, hören wir uns mal an, was sie erzählt hat.
Ja, Marisa, Kinos sind wieder aufgegangen vor kurzem. Und wir haben uns alle so ein bisschen gefragt, wie hat sich das eigentlich gestaltet bei der Vorbereitung für die Wiedereröffnung? Was haben sich da für Schwierigkeiten ergeben oder ja, wie ist das so gewesen für euch?
Ja, also es hat eigentlich zwei Punkte gegeben bei der Vorbereitung, die wichtig sind oder zwei Bereiche, die man müssen vorbereiten musste. Einerseits natürlich das Programm. Was zeigt man überhaupt für Filme nach dieser langen Pause? Was sind überhaupt für Filme rum, aus denen sich das Programm gestalten? Wir haben dann eigentlich den Weg gewählt, dass wir so eine Art fast schon Festivalprogrammation gemacht haben, fix für die ersten 12 Tage, wo wir natürlich ein paar neue Titel reingenommen haben, die kurz vor dem Lockdown ins Kino gekommen sind, gestartet sind. Wir haben aber auch ein paar Filme nochmal aufgegriffen, die schon vor längerer Zeit im Kosmos gelaufen sind und sehr gut gelaufen sind und vor allem auch einfach das Erlebnis sind, um sie wieder mal auf Grossleinwand zu sehen. Genau, das war so das eine. Und das zweite, was halt sehr wichtig ist, ist mehr so betrieblich zu schauen, wie man das Ganze umsetzt jetzt mit denen, unter diesen speziellen Umständen, wie wir sie haben. Also, was braucht es genau alles für Schutzmassnahmen? Was vor allem das grosse Ding ist, man hat lange nicht gewusst, wie sich das verhält mit dem Abstand, den man muss halten in den Saal. Also sonst hat man immer gewusst, die 2 Meter aussen sind ja wie so ein bisschen klar gewesen und Hand desinfizieren und Plexiglasscheibe ist auch ziemlich klar gewesen. Ja. Das haben wir auch schon gewusst, von dort, wo wir schon das Bistro eröffnet haben und den Buchsal am 11. Mai. Genau, das mit dem Abstand im Kinosaal ist halt dann sehr kurzfristig eigentlich erst klar gewesen, wie das genau muss sein, dass eben der eine Platz zwischen, also rechts und links von der Gruppe oder einzelnen Personen muss frei bleiben. Und dass wir dann das auch können mit dem ganzen Ticketsystem in dem Sinn umsetzen, dass man das umprogrammieren lassen hat, dass man auch, wenn man online Billett kauft, automatisch der Abstand gegeben ist. Das war eine Schwierigkeit gewesen. Und dann halt auch, dass man kann gewährleisten, dass sich Zuschauer beim Kunden gar nicht, dass die nicht aufeinandertreffen, wie man genau jetzt die Zuschauerführung macht im Kino, die haben wir ja ein bisschen angepasst. Wir haben die Spielzeiten ein bisschen müssen anpassen, dass dort eben auch nicht zu viele Leute gleichzeitig im Foyer sind. Und vor allem auch das mit dem Contact Tracing ist eine grosse Frage, wie man das genau umsetzt. Ob man das eben mit Papier und Stift oder mit dem App, wo wir eigentlich zurzeit immer noch so ein bisschen dran sind, dass das endlich funktioniert mit dieser App. Genau, das sind so ein bisschen die Punkte gewesen.
Ja, aber jetzt kann man eigentlich Tickets nur online bestellen.
Also man kann sie online kaufen, ja. Und wir begrüßen es natürlich auch, wenn man sie online kauft. Einerseits, weil es dann auch ein weniger Interaktionen an der Kasse gibt. Aber andererseits auch, wenn wir dann eben wirklich schon Kontaktdaten in dem Sinn haben, sprich eine Mailadresse, wo wir im Notfall darauf zurückgreifen können.
Ja, und so rein gefühltechnisch, wie war das für dich nach 12 Wochen wieder aufmachen?
Also ich bin nervös, ehrlich gesagt. Ja, es ist doch die Frage, kommt überhaupt jemand? Und wie funktioniert denn das alles mit diesen Schutzmassnahmen? Geht das alles reibungslos oder wird das extrem aufwendig? Und ja, also wo dann aber die ersten Zuschauer da waren und wo wir gesehen haben, wie sich die auch freuen, jetzt wirklich endlich wieder ins Kino zu gehen, ist natürlich auch die ganze Nervosität weg gewesen. Und ich habe mich auch total gefreut, endlich wieder können zu starten. Ja.
Ja, und das Publikum, hat es irgendwie auch spezielle Reaktionen gegeben oder gibt es jetzt auch im Programm irgendwie einen Lieblingsfilm, der besonders gut läuft?
Also es ist eigentlich generell, es ist recht gut gelaufen am Wochenende. Also man hat natürlich auch das perfekte Kinowetter gerade gehabt. Regen. Kurz vor dem Kinostart hat es aber regnen endlich. Es sind mehrere Vorstellungen eigentlich in dem Sinn ausverkauft gewesen, soweit das jetzt unter diesen spezielle Massnahmen möglich ist. Zum Beispiel der Emma Gaston ist extrem gut gelaufen, wo ja eigentlich gerade vor dem Lockdown gestartet war oder ist und dann nach 4 Tagen müssen abgebrochen werden. Und der ist sehr gut gelaufen. Unter anderem auch der Peanut Butter Falcon, der auch lustigerweise auch während dem Lockdown auf VOD rausgekommen ist. Aber das zeigt sich auch ein bisschen. Also auch der Emma Gaston ist dann auch von Trigon auf Filmingo direkt gestellt worden. Es zeigt sich, dass die Leute aber jetzt wirklich Lust hatten, endlich wieder Filme auf Grossleinwand zu sehen.
Endlich wieder rausgehen.
Endlich wieder rausgehen, genau. Ja. Und dann, aber auch die Neustarts sind recht gut gelaufen. Also der Richard Jewell, der neue Film von Clint Eastwood und der Woman, der Doc-Film über das Frausein in der heutigen Zeit, ist auch sehr gut angekommen.
Cool. Schön. Und für den Sommer, normalerweise ist ja der Sommer eher so Durststrecke im Kinobetrieb. Dadurch, dass wir jetzt die 3 Monate eigentlich kinofrei verbracht haben, denkst du, dass der Sommer jetzt ein bisschen besser ausfällt für die ganze Kinoindustrie? Oder was denkst du dazu?
Ja, es ist sehr schwierig zu sagen momentan. Also einerseits, ja, es könnte gut sein, dass es der beste Sommer wird seit langem. Es sind auch viele Leute da, sie gehen nicht in die Ferien in dem Sinn, gehen nicht ins Ausland. Es sind auch sehr viele Grossanlässe abgesagt worden, das heisst, es gibt gar nicht so ein riesiges Angebot an Kultur, wie man sonst eigentlich in der Regel in den Sommer auch hat in der Stadt. Wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt gerade ist, immer noch mit Regen, dann könnte das sehr gut werden. Es hängt aber natürlich eben auch ein bisschen davon ab, was für Filme dann wirklich jetzt auch im Sommer um sind. Also man hat es jetzt schon ein paar Mal gehört, alle sind sehr gespannt darauf, ob das mit dem Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, wirklich klappt, ob der Mulan wirklich kommt. Ich glaube, wenn die auf der Liste bleiben, dann kann es sehr ein guter Kinosommer werden. Wenn das alles noch ein bisschen in Herbst geschoben wird, dann muss man dann schauen. Ja. Ja.
Ist das eigentlich abhängig von der Situation in Amerika? Weil es sind ja amerikanische Filme und dort ist ja die ganze Situation noch ein bisschen brenzliger. Also kann das sein, dass Sie sagen, wir zeigen nicht in den USA und darum auch weltweit nicht?
Das, genau, auf das läuft es eben dann wahrscheinlich raus. Das ist momentan noch ein bisschen unklar. Es könnte auch sein, je nachdem, sind jetzt, glaube ich, bis Mitte Juli sieht es aus, es wären Dinge, glaube ich, etwa 90% der Länder hätten ihre Kinos bis dann eigentlich wieder offen. Mhm. Das könnte auch sein, dass sie sich dann entscheiden, den Film rauszubringen, auch wenn die USA jetzt in dem Sinn noch zu ist. Das weiß man wirklich nicht. Es geht einfach wirklich auch um extrem viel Geld, halt bei diesen Produktionen. Und darum ist das wahrscheinlich ein Entscheid, der dann auch relativ kurzfristig könnte gefällt werden. Was natürlich auch schwierig ist, weil das Zeug ja müsste richtig beworben werden, bevor es dann wirklich losgeht. Ja, genau.
Ja. Und auf welchen Film freust du dich selber am meisten jetzt so in der Zukunft oder wo auch schon im Kino drin ist?
Also ich freue mich extrem auf den Film «And Then We Danced». Ja. Der startet am 25. Juni. Das ist wirklich ein wunderschöner Tanzfilm aus Georgien und eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Den habe ich letztes Jahr in Cannes gesehen. Ist schon eine Weile her. Hätte auch ein bisschen früher starten sollen, eigentlich schon. Und das ist wirklich ein wunderschöner Film. Ich freue mich aber auch auf den Berlin-Alexanderplatz, der ja in Berlin jetzt seine Premiere gefeiert hat. Der kommt am 9. Juli und ist eine moderne Neuverfilmung vom Roman von Alfred Döblin. Und der hat mir also wirklich extrem gut gefallen. Ich bin eben auch sehr gespannt auf den Tenet. Also wenn er dann kam, wäre das schon auch ein grosser Favorit von mir. Und natürlich im Herbst dann sicher auch The French Dispatch von Wes Anderson, extrem gespannt bin.
Cool. Ja, auf diesen Film freuen wir uns, glaube ich, auch alle ganz fest. Merci vielmals für deine Zeit und wir drücken Daumen, dass die Kinos weiterhin offen bleiben und viele, viele Leute kommen.
Danke vielmals.
Ja, das klingt ja nicht so schlecht, was Marisa erzählt hat. Ich finde, sie hat ein paar spannende Filme aufgezählt. Über den «And Then We Danced» reden wir nachher noch. Ich möchte zuerst aber noch auf eine Veranstaltung zu reden kommen, die auch aufgrund von Corona nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Wir haben in der letzten Folge mit dem Christian Jung vom Zürich Film Festival geredet und die haben aufgrund von ihrem Spieldatum echt Glück gehabt und werden können stattfinden. Und im Filmfestival Locarno geht es anders. Die finden ja im Normalfall im August statt. Haben aber schon vor längerer Zeit aufgrund vom Veranstaltungsverbot die Ausgabe 2020 abgesagt in der Form, wie man sie kennt, und haben eine digitale Ausgabe bekannt gegeben. Ich kann mir vorstellen, was ein digitales Festival ist, aber bin noch nie in einem gesehen. Und du, Ellen, hast dir das mal noch genauer angeschaut, was sie genau machen. Kannst du mir schon erzählen?
Ja, also im Moment sind die Informationen noch relativ dünn gesagt. Sie haben gefunden, also auf der Homepage und in den Communiqués vom Locarno Festival kann man lesen, dass sie im Laufe vom Juni und Juli werden verschiedene Formate vorstellen. Was jetzt allerdings schon feststeht, ist, dass zwei Mottos sehr prominent werden im Zentrum stehen. Das eine nennt sich «For the Future of Films». Das bedeutet, dass Locarno sich sehr dafür einsetzt, dass das Jahr 2020 so quasi ein Anno Zero ist, ein Nulljahr, wo mit dem eine neue Entwicklung in der Filmproduktion und im Filmschaffen losgetreten wird. Und in dem Rahmen haben sie bereits schon mal ein Gefäß für ihr digitales Festival angekündigt. Das nennt sich «The Films After Tomorrow». Und bei dem ist die Idee, dass Filmemacherinnen und Filmemacher können unfertige Filme einschicken, wo wegen Coronavirus die Dreharbeiten oder Produktionsarbeit unterbrochen ist. Und die Idee ist, dass Leute mindestens 70-minütige Filmfragmente einschicken und die werden dann im Rahmen des Locarno-Wettbewerbs gezeigt werden, also digital, wie es aussieht.
Also das Publikum kann es anschauen? Jedermann oder nur eine Jury?
Das geht aus dem noch nicht so genau hervor, aber ich glaube, es sieht so aus, als ob das auch für das Publikum wird zugänglich sein. Okay. Und der Preis werden dann die wie üblich 70'000 Franken sein, die drin investiert werden, dass die Filme beendet werden können. Und dann eben im Laufe des nächsten Monats oder der nächsten paar Wochen werden dann noch weitere derartige Gefäße angekündigt werden und dort wird wahrscheinlich so das, was man so von den Online-Festivals von den letzten Monaten könnte auch vorhanden sein. Also Digital Screening Rooms, digitale Masterclasses etc.
Also ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Irgendwie, Also ich bin nicht der Oberfestival gegangen, aber das, was für mich ein Festival ausmacht, ist irgendwie, also sowieso im Kino sein oder auch Leute treffen und irgendwie den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, stelle ich mir schwierig vor als Festivalerlebnis. Das, was ein Festival ausmacht, ist ja eben der Austausch mit anderen Besuchern. Weißt du, aber gibt es, also bei denen, wo du gesehen bist oder gesehen hast, gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen im Nachhinein mit anderen Zusehern? Das wär, also müsste eigentlich möglich sein digital oder wäre ja wenigstens noch etwas Spannendes?
Das mit dem Austausch funktioniert halt eigentlich so wie bei YouTube auch grundsätzlich. Also was ich jetzt schon öfters erlebt habe, ist, dass du wie einen Livestream hast und du kannst dann bei der Kommentarfunktion, oder es ist eigentlich eine Chatfunktion, dann kannst du halt wie Fragen stellen und dann sehen das die Leute halt auch und können antworten. Aber jetzt, du wirst niemals an so einen Austausch herkommen, wie du sonst an einem Festival hast. Aber weißt, das Herzige ist einfach, dass die Leute so amigs noch anschreiben, so, ja, super Film, I loved it, greetings from Colombia oder so. Und dann hast du wirklich so eine ganze Auflistung von allen möglichen Leuten. Und ja, du hast sie nie gesehen, du hast sie nie gehört, aber immerhin weißt du, bist nicht ganz allein auf dieser Welt.
Aber ich bin nicht ganz draus gekommen. Also ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Jetzt hat es ja das We Are One gegeben, wo sich all die grossen Festivals zusammengetan haben. Und jetzt machen gleich alle die eigene Geschichte. Also Locarno, wo irgendwie etwas macht. Gen, wo ihr das Programm dann gleich announced hat und jetzt findet, das sei so ihre Filme.
Was machen denn die genau? Das ist schon mir vorbeigegangen.
Ja, Gen macht etwas, was sehr typisch Gunn ist, würde ich sagen. Sie sehen sich ja so als die Brand vom guten Kino oder vom guten Filmgeschmack. Und die haben jetzt nachträglich, nachdem das Festival ja abgesagt worden ist, ihr Programm angekündigt, ja, für ein Schlusszeichen. Also sie haben diverse Kategorien gemacht, wo sie Filme, die sie ausgewählt hätten, aufgelistet haben. Und diese Filme dürfen sich jetzt quasi das Gunn-Gütesiegel aufdrucken. Also da kommt, wenn man den Film im Kino schaut, kommt vorher Gunn Official Selection. Und sie haben auch kommuniziert, dass sie sich bereit erklären, dass andere Festivals, wie zum Beispiel Toronto oder Venedig, die Filme könnt ihr übernehmen, wenn die Festivals stattfinden. Wobei Venedig bereits gesagt hat, dass sie auf das Angebot wahrscheinlich nicht werden eingehen.
Okay, aber werden die Filme beurteilt? Oder das heisst einfach, die wären Selection gesehen und jetzt haben sie Stempel drauf? So.
Also es sieht im Moment noch aus, als ob es einfach eine Selection mit Stempel geht. Wobei es steht immer noch Palme d'Or, to be determined. Aber so, wenn ich das Format jetzt einschätze, wird keine Preise 2020 in Cannes geben.
Ja, ein Film, der, glaube ich, in Cannes gelaufen war, ist «The Five Bloods» von Spike Lee. Ich erzähle schon, um was es geht. Es sind vier schwarze Vietnam-Veteranen, die einiges nach dem Vietnamkrieg zurückkommen nach Vietnam. Zum einerseits, und das ist ihre offizielle Mission, ist ein gefallener Kamerad von damals zu bergen und zurück in die Staaten zu bringen. Und sie haben aber noch eine geheime Seitenmission, das ist Gold, das sie damals, wo sie im Einsatz waren, gefunden haben und dann dort auch versteckt haben, eigentlich zu holen. Das ist eigentlich ihre Hauptmission. Und jetzt kann man diskutieren, was wichtiger ist für die vier. Und sie gehen nach Vietnam und finden auch das Gold. Ich glaube, das kann man sagen soweit. Sie werden überrascht von ihrem gefallenen Kamerad. Und dann fängt eigentlich so ein bisschen das Abenteuer an. So ist es für mich. Für mich hat der Film dann angefangen. Genau, und man ist halt dabei, zum schauen, ob sie das schaffen. Wie hat euch der Film gefallen?
Ich habe noch lange nicht genug von Spike Lee gesehen, um den Film irgendwie richtig einordnen. Ich weiss nur, dass so ziemlich alles, was ich von Spike Lee gesehen habe, mir sehr gut gefallen hat. Und der Film ist keine Ausnahme. Also er ist für mich so vielfältig und so überwältigend irgendwo durch von seinen ganzen ästhetischen Schnörkel her, dass ich nicht einmal richtig einordnen kann, was jetzt genau daran funktioniert und was nicht funktioniert. Aber für mich ist klar, dass ein Werk von einem sehr engagierten natürlich und sehr virtuosen Filmkünstler ist. Also das kann ich jetzt nach dem ersten von mehreren Viewings, glaube ich, schon sagen.
Also mir hat er auch extrem gut gefallen. Ich bin sehr fest bei dir, wenn du sagst, Alan, dass du nicht weißt, was von diesen Sachen funktioniert hat und was nicht. Ich finde aber sehr beeindruckend, wie der Film von dieser Buddy-Comedy, also wirklich eine Comedy, aber es sind schon so die vier Kumpels, die sich nach Jahren wieder treffen und irgendwie über ihre verschiedene Lebensentwürfe philosophieren, wie er von dem zu einem Kriegsfilm oder einem Film über die Nachwehen vom Krieg geht und immer eine größere Dringlichkeit entwickelt bis zum Schluss, wo dich eigentlich ja, nur noch sprachlos zurücklässt. Also ich finde, der Film fährt so lustig, versöhnlich an und er wird eigentlich immer klarer in seiner Aussage, finde ich auch.
Lola, wie hast du den Film gefunden?
Ja, ich muss sagen, ich habe den Film jetzt auch heute Nachmittag zum ersten Mal gesehen und er hat halt mit seinen 2,5 Stunden schon eine mächtige Länge. Ich muss sagen, wie der Alan kenne ich mich jetzt nicht allzu gut mit dem Spike Lee seinem Werk aus, aber ich muss sagen, dass dennoch, ich weiß nicht, wie soll man sagen, am Anfang, wo ich von ihm gehört habe, wo ich so ein bisschen gelesen habe, was er macht und so, habe ich gedacht, wow, der ist schon wirklich sehr radikal, sehr aggressiv. Und ich habe das wie nicht ganz verstanden. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, denke ich einfach so, wow, ich bin einfach relativ klein und naiv gewesen, weil ich verstehe, dass Spike Lee jetzt wirklich super, also ich verstehe ihn gut, das ist ja immer so eine Sache, so, ich finde es auf jeden Fall super, wie er seine Filme macht, wie er das ganze Thema von Black Lives Matters reinbringt, mit eben dieser Dringlichkeit, die der Olivier auch schon gesagt hat. Gleichzeitig hat der Film unglaublich viele verschiedene Facetten, finde ich. Eben das Lustige, den plötzlich dreht sich so ein bisschen und ich habe gedacht, ist das jetzt Tarantino Co-Production?
Eben, er hat auch mega brutale Szenen, die so ja, völlig und überraschend und unerwartet kommen. Aber, ja.
Und den, finde ich, ist es dennoch relativ amerikanisch mit dieser Urdramaturgie, mit dieser Backstory von dem Hauptbuddy, von den 4 nur lebenden Buddies, mit seinem ursprünglichen Trauma von dem Krieg und wie er das dann projiziert auf seinen Sohn. Ich finde, das sind relativ eigentlich typische und vorhersehbare Erzählstränge. Aber ich finde, die 2,5 Stunden haben sich auf jeden Fall gelohnt und es ist auch ein interessanter oder ein guter Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist, finde ich.
Ich finde eben, es ist zu lang. Also bei mir ist es so gegangen, ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich in dem Film drin war. Und ich glaube, nach einer Stunde von zu den Teil an, wo sie in Vietnam eigentlich in den Dschungel gehen und anfangen zu suchen. Und irgendwie so das Aufbauen von den Leuten, das hat mich irgendwie, am Anfang habe ich es wirklich langweilig gefunden und ich habe nicht abgeschaltet, ich musste ja fertig schauen, aber ja, irgendwie bin ich nicht so recht reingekommen. Und ab dann, wo sie auf ihrer Mission sind eigentlich, finde ich es mega spannend. Dann fängt man auch, also man lernt die Charakter besser kennen, man merkt, also es haben ja alle irgendeinen Schaden, der eine hat ganz heavy posttraumatische Belastungsstörungen, das merkt man, die anderen sind ein bisschen anders stark genackst und man kommt dann immer näher den Charakter und das finde ich mega cool und dann ist, wie du Ellen gesagt hast, entwickelt sich so eine Sog, den ich cool gefunden habe und dann bin ich bis zum Schluss voll drin gewesen, habe mitgefiebert, auch die brutalen Szenen, die kommen völlig aus dem Nichts, aber es sind auch überraschende Wendungen, finde ich, das habe ich wirklich spannend gefunden und bin dann nachgesehen. Und es hat so ein paar Szenen, die ich recht, also ich habe eindrücklich gefunden, sowieso, das habe ich jetzt noch hineingelesen, es ist der erste Vietnam-Film überhaupt, wo das Thema schwarze Soldaten thematisiert, das hat es glaube ich vorher nicht gegeben. Das ist glaube ich so ein typisch Spike Lee, es ist halt auch so ein bisschen wie eine Geschichtsstunde, es ist sehr didaktisch, also er bringt mega viele Facts, eben zum Beispiel dass irgendwie damals 11% der Bevölkerung sind Schwarze gewesen und 30% der Soldaten sind Schwarze gewesen. Also und der bringt immer wieder, während dem ganzen Film, bringt er so Facts, die einerseits mega Bezug zum Jetzt haben, aber halt auch, dass das damals mega absurd war. Also die Schwarze, die für Recht gekämpft haben in Vietnam, die sie selber gar nicht gehabt haben. Manchmal habe ich es cool gefunden, weil es einfach sehr interessant war oder auch aufrüttelnd. Und manchmal ist es so mega in your face gesehen, also es geht so weit, dass wie, wenn sie über Menschen reden, dass dann wie ein Bild von dem Mensch, also wenn es reale Menschen sind, eingeblendet wird, wo dann noch Facts dazu gezeigt werden. Manchmal habe ich das ein bisschen wie aus dem Film rausgenommen.
Ich finde das recht cool beim Spike Lee, eben, du sagst sehr didaktisch, man merkt, dass er ein Filmprofessor ist und der Film macht ja auch so die filmkritische Arbeit zum Teil, wo sie über Vietnamkriegsfilme reden und das, ja, wenn man so die amerikanischen Vietnamkriegsfilme schaut, könnte man meinen, die Amerikaner haben den Krieg gewonnen Und ja, also ich finde das, also das mit denen, wie du sagst, mit diesen eingeblendeten Figuren und Fotos und historischen Fakten, es reißt einem aus dem Film raus, ja, aber ich finde, das ist gleichzeitig auch also das, was ich von Spike Lee weiss. Ich habe vor ein paar Wochen Malcolm X geschaut von ihm, der so zum Teil so ein bisschen ähnliche Stilmittel hat, dass es dem Spike Lee auch immer darum geht, zu zeigen, wie nahe der Film oder die Fiktion vom Film, ja, für ein Schlusszeichen, wie nahe das an der Realität ist und wie sich die beiden Sachen auch gegenseitig beeinflussen.
Also ich persönlich finde, das ist eigentlich die absolute Stärke von Spike Lee, dass er eben nicht einfach nur irgendwie schöne Geschichten erzählen kann, sondern die immer nur absichern kann. Und ich verstehe es einerseits schon, dass man sich von diesen Bildern, von diesen Fotos oder Dokumenten oder so, wo dann eingeblendet werden, dass man dann wie ein bisschen aus dem narrativen Filmfluss rausgeht. Aber ich finde, das macht es eigentlich genau noch dramatischer. Und ja, es ist halt irgendwie auch so eine Stilästhetik, wo jetzt einfach klar Spike Lee kann zugeschrieben werden und dann merkst du halt, okay, es ist kein Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, es ist ein Spike Lee, der einfach eine Wut in sich hat und wo die permanent in immer neue Filme rausschütten muss und ich sage einfach bühnenfrei.
Ich finde auch, also gerade verglichen mit Black Klansman, was jetzt die Wut betrifft, die du ansprichst, finde ich es auch spannend, weil ich das Gefühl hatte, Black Klansman war so eine Reaktion gewesen, auf was in Amerika passiert ist. Also er hat sehr, sehr viel Bezug genommen, auf was gerade passiert ist. Und ich habe das Gefühl, in diesem Film ist er viel mehr in einer aktiven und ist aber mittlerweile von der Realität jetzt wieder eingeholt worden. Also der Film schlägt natürlich wieder den Bogen zu was in der Gegenwart passiert, ohne zu wissen, dass er jetzt sehr aktuell ist. Und ich finde das eigentlich sehr spannende Ergänzung zum Black Klansman. Und ich finde, in beiden Formen funktioniert oder kommt die Wut von ihm extrem gut über.
Und dann auch gerade noch mit der Performance von Delroy Lindo als Paul, als schwarzer Trump-Supporter, der so quasi die Identitätskrise, die menschgewordene Identitätskrise ist und so, eben, da spürt man auch die Wut und das ganze Trauma, das Delroy Lindo, wenn ich finde, so gut überbringt.
Ja, finde ich auch. Ich finde, die anderen, im Vergleich zu ihm, fallen alle anderen fallen mega ab. Etwas, was ich noch wollte, also das hat mich mega gestört, wie es euch gegangen ist, gestört. Also muss sagen, der Film lebt ja von Flashbacks, du bist immer im Jetzt und dann eben gehst du zurück in Vietnam selber, also ab und zu. Auch in einer anderen Aspect Ratio, das finde ich cool gemacht. Aber was ich schräg gefunden habe, also ist ein Zeitsprung von etwa 40, 50 Jahren. Und was mich gestört hat, im Flashback sind die Schauspieler die gleichen. Also es sind 67-jährige Männer, die quasi sich selber verkörpern mit, weiß auch nicht, 20. Und irgendwie, das habe ich.
Ich finde das so grossartig, weil der Krieg ist nie zu Ende gegangen und das ist der lange Schatten und das lange Trauma von dem Krieg, wo der Spike Lee auch da wieder mit einem sehr markanten Kunstgriff sichtbar und fassbar macht, dass, ja, du machst nicht De-Aging, du nimmst nicht jüngere Schauspieler, es sind die vier Männer, wie wir sie sehen, und sie sind das Resultat von dem, was ihnen damals passiert ist. Oder was auch der Staat ihnen damals angetan hat.
Ich finde eben auch, ich muss noch ganz kurz aussagen, wieso ich das so genial finde, weil es haut einen halt nur mal aus dem narrativen Sog raus. So wie halt auch die Fotos, die reingehauen werden. Plötzlich siehst du so die Leute, bist so, das ist ja eigentlich ein Flashback. Aber die Schauspieler sind genau die gleichen, im gleichen Alter, bis eben auf den verstorbenen Kollegen von ihnen, der halt in dem Alter ja verstorben ist. Und das ist halt auch einfach so ein Kunstgriff, finde ich, wo irgendwie irritiert, aber genau durch das eine super Message auch überbringt, wie der Alan gesagt hat. Ja.
Also ich muss sagen, jetzt, wo wir darüber geredet haben, also ich habe den Film toll gefunden, außer eben die erste Stunde, aber jetzt, wo wir darüber reden, habe ich auch Lust, ihn nochmal zu schauen. Ihr könnt ihn euch auch schauen, läuft auf Netflix. Ich finde ihn sehr empfehlenswert.
Dani, du hast letztes Mal davon erzählt, dass auch ihr beim Open-Air-Kino haben müssen umdisponieren bzw. absagen. Wie hat sich das jetzt entwickelt?
Ja, also wir sind da immer noch in einer strengen Phase, stimmt. Also abgesagt haben wir, das haben wir schon letztes Mal erzählt, die Open-Air-Kinos. Und bei uns ist es halt umgegangen, wir haben unbedingt wollen und müssen eine Alternative finden für im Sommer, weil für uns Unternehmen geht es natürlich um die Existenz. Und wir haben relativ rasch, ist uns dann die Idee gekommen, Autokinos umzusetzen. Wir haben das in Düsseldorf gesehen, das ist, muss ich schon sagen, unsere Firma dort auch Leinwände im Ausland vermieten. Und Düsseldorf hat mega schnell auf die Corona-Krise reagiert. Die haben im März recht schnell angefangen, Autokino machen. Und für uns ist das dann wie auch eine Idee gewesen, dass wir das in der Schweiz umsetzen können. Ja, wir sind jetzt hier auch voll in der Planung und vor ein paar Tagen haben wir auch die ersten Locations bekannt gegeben. Ich kann vielleicht ganz schnell erzählen, die Idee ist, dass wir an 20 Standorten in der Schweiz Autokinos machen. Also nicht so, dass wir einfach Zürich und Basel ersetzen, wo sonst Open-Air-Kinos sind, sondern wir wollen auch wirklich die grösste Autokino-Roadshow machen. Und die Idee ist, dass wir an grösseren Standorten stationär sind, also über 6 Wochen. Und es gibt dann noch so kleinere Standorte, wir nennen das der Wanderzirkus, wo durch die ganze Schweiz tingelt und jeweils so 6 bis 7 Tage spielt und dann am nächsten Standort weiterreist.
Was macht jemand, der kein Auto hat?
Das hängt ein bisschen von den Corona-Lockerungen ab, wo der Bundesrat kommuniziert. Aber wir haben schon im Hinterkopf, dass wir, also jetzt ist ja schon recht viel gelockert, und die Idee ist, dass man vielleicht schon eine Lösung findet, einerseits vielleicht mit einem Partner, der Autos zur Verfügung stellt, dass man fixe Autos auf der Location haben, dass man auch Billen kaufen kann, um in die Autos sitzen, um den Film zu schauen. Und in einem Szenario, wo noch viel mehr gelockert wird, ist halt auch, dass man Velobillen kaufen kann oder so, um dort Filme zu schauen. Man muss allerdings sagen, bei Autokinos kommt der Ton über die UKW-Frequenz. Das ist super für die Anwohner, aber das heisst, man muss ein Radio dabei haben oder man würde das natürlich dann bei uns vor Ort bekommen.
Das ist total die herzige Idee, finde ich. Und es erinnert irgendwie auch gerade so ein bisschen an die Anfänge vom Kino. Also weißt du, wo das Kino so Wanderzirkus-mäßig artig ja auch aufgebaut war und wie ein Teil vom Jahrmarkt vor 125 Jahren.
Ich bin am Anfang, oder wir sind alle recht skeptisch gewesen, weil wir machen mit voller Leidenschaft natürlich auch die Open-Air-Kinos. Und am Anfang sind wir skeptisch gewesen, wie das ankommt. Und ich merke jetzt immer mehr, wenn ich den Leuten von dieser Idee erzähle, es gibt so 2 Reaktionen. Die einen haben mega so das Nostalgische in sich, also das, eben das Autokino von Amerika, wo das sich von dort kennen und so, die haben so das Bild im Kopf. Und was auch mega cool ist, es gibt viele Jüngere, stelle ich fest, die noch nie in ihrem Leben in einem Autokino gesehen sind, das noch nie erlebt haben und auch sehr auf das ansprechen.
Und wie sieht es denn mit dem Programm aus? Sind da dort auch so flexibel oder steht das schon ganz fix?
Nein, also auch dort, das ist ja von der Flexibilität, für mich zumindest, und das Programm ist noch nicht fix. Es ist allerdings so, ich muss es vielleicht schon erzählen, wir haben ein bisschen anderes Konzept als sonst. Im Open-Air-Kino geben wir ja das Programm bekannt, und das sind dann die ganzen 31 Tage. Und weil wir ja das erste Mal Autokino machen, sind wir auch nicht ganz sicher, was funktioniert und was nicht. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir das Programm quasi im 10-Tages-Rhythmus bekannt geben. Und wir haben jetzt die ersten Locations haben wir bekannt gegeben und auch mit den ersten 10 Tagen vom Programm. Und wir versuchen dort ein bisschen auszutesten, was funktioniert und was nicht. Wir haben dort sehr aktuelle Filme. Wir versuchen auch Horrornacht zu machen mit Us. Und dann hat es auch so ein paar Klassiker, Pretty Woman oder Big Lebowski drin, wo wir zeigen. Oder einen, der mir so eher am Herzen liegt, der Billy Elliot. Ja, wir versuchen so ein bisschen die Breite zu machen und dann anhand von der Billettverkäufe auch entscheiden oder vom Besucheraufkommen, wie wir dann die nächsten 10 Tage programmieren. Und das ist für mich auch etwas Neues. Habe ich bis jetzt noch nie so gemacht. Aber das sorgt dafür, dass mir im Sommer nicht langweilig wird bei der Programmation.
Das heisst, ich muss mir jetzt möglichst schnell einen Führerschein holen oder ein Velo.
Genau, eins von beiden. Also du kannst auch mit Mobility zum Beispiel kommen, das wäre dann einfach etwa 200 Franken Besuch, weil das Auto noch mieten, aber die Möglichkeit gibt es auch noch.
Ja, wann fängt ihr dann an?
Ja, wir fangen in ein paar Tagen an. Am 27. Juni am Flughafen Dübendorf ist die erste Location, die startet. Und dann geht 2 Tage später in Basel am Flughafen Basel-Mühlhaus. Wir sind noch ein bisschen im Flughafenumfeld. Wer sich näher möchte informieren über die Veranstaltung, der kann das machen auf der Webseite allianzdriveincinema.ch. Und am Schluss vom Podcast tun wir auch noch ein Billett für 2 Personen verlosen für einen Standort nach Wahl. Gut, kommen wir zum normalen Kinoprogramm. Lola, du hast den Überblick über aktuelle Filmstarts.
Genau, was jetzt im Kino läuft, das sind folgende Filme. Einerseits Hope Gap von William Nicholson, ein Liebes- oder Familiendrama, wo in Südengland spielt. Dann startet auch noch High Note von Nisha Ganatra, was ein Musikerfilm ist über eine junge Frau, die selber gerne eine größere Rolle spielen würde, wie einfach nur Praktikantin von einem Superstar. Ganz Akimbo von Jason Lee Howden, ganz ein abgefahrener Film mit Daniel Radcliffe, wo in so einer Cyber-Zukunftswelt zwei Pistolen an seine Hände geschnallt bekommt und den Menschen umbringen muss, sowie «And Then We Danced» von Levan Akin, ein gregorischer, georgischer Film, der auch schon am ZFF gelaufen ist. Und ich erzähle doch mal, um was es geht. Zwar ist es so eine Art Coming-of-Age-Film. Es geht um den Balletttänzer Mehrab, der ist Ende Teenagerjahr. Und er steht kurz davor, beim Georgian National Ensemble eigentlich aufgenommen zu werden, also vom staatlichen Tanzensemble. Dann kommt allerdings der Irakli, tritt er in sein Leben. Also er fängt bei ihnen auch an zu tanzen in dieser Akademie. Und der Mehrab findet ihn irgendwie sehr interessant und verliebt sich dann nachher auch in ihn. Man muss halt denken, in Georgien, das ist ein sehr traditionsreiches, ein orthodoxes Land, wo so ein bisschen dem modernen Leben dann entgegenspielt. Also das, was wir jetzt eigentlich so ein bisschen uns erkämpfen, auch mit dem Recht für gleichgeschlechtliche Ehe.
Dass das vor diesem Hintergrund geschieht, ist so für mich das, was der Film auch ein bisschen raushebt oder was ihn gerade noch so ein bisschen wieder interessant macht für mich. Ich habe gefunden, er ist sehr generisch in der Art gewesen, wie er das erzählt hat. Also die Art von dieser Annäherung, habe ich das Gefühl, habe ich schon so viel gesehen zwischen diesen zwei jungen Männern, so inszeniert. Und eigentlich, was ich wirklich spannend gefunden habe, ist, dass es eben halt in einer Welt passiert oder in einem Umfeld passiert, wo halt anders ist, als wo wir jetzt aufgewachsen sind.
Also ich sehe, was du meinst, Olivier. Also bei mir ist auch so, ich habe geschaut am ZFF und ich habe gefunden, ja, ich habe die Geschichte schon oft so gesehen. Also mir hat der Film grundsätzlich eigentlich gefallen, eben weil du sagst, weil das Umfeld sehr spannend ist und weil Georgien ist ein Land ist, von dem man bei uns nicht so viele Filme sieht. Aber gleichzeitig, ja, aber es stört mich immer, wenn man LGBT-Filme grundsätzlich mit irgendwie Call Me By Your Name vergleicht. Aber ich finde jetzt bei dem Film ist es, finde ich es schon einigermaßen angebracht, weil die Dynamik und die Art, wie er erzählt ist und die Art, wie sich die beiden Hauptfiguren aneinander annähern, sind schon, erinnert schon sehr an eben Call Me By Your Name und andere hochkarätige und hochkarätigere LGBT-Dramen. Also es ist, ich sehe was völlig, was du meinst, wenn du ihn generisch nennst.
Hm. Ja, bei mir ist es so, ich habe den Film eben auch am ZFF geschaut, und zwar am zweitletzten Festivaltag, am Samstag. Und irgendwie an dem Tag habe ich auch noch 5 andere Filme gesehen. Das ist schon jetzt, so 9 Monate nach dem Festival, ein bisschen schwierig, mich jetzt ganz, ganz genau daran zu erinnern. Aber ich muss sagen, dass er mir doch auch positiv in Erinnerung geblieben ist. Irgendwie hat einen gewissen Sog, halt auch mit dem Tanz, wo sie halt tanzen. Das ist ja der traditionelle Tanz von Georgien in dieser traditionellen Tracht. Und dann die Trommelmusik dazu, habe ich schon auch sehr eindrücklich gefunden. Und halt auch eben irgendwie, ich weiss nicht, Georgien ist jetzt nicht das Land, wo mir viel davon gehört, also weder in den Medien noch im Film, würde ich sagen. Also ich auf jeden Fall. Und die ganz orthodoxe Kultur, die halt wirklich effektiv einfach sehr, sehr traditionsbunden immer noch funktioniert. Ja, deswegen habe ich schön gefunden, den Film zu sehen und dass der jetzt auch wirklich offiziell ins Kino kommt bei uns.
Also Marisa hat ja recht vorgeschwärmt vom Kosmos und ich selber noch nicht gesehen, ich habe ein Bürogespönchen, wo sie nach dem Festival gesehen und schwärmt seitdem extrem von dem Film. Ja, also ich würde auch dort vorschlagen, gehen schauen, er kommt die Woche ins Kino. Wir kommen ans Ende dieser Folge und zum krönenden Abschluss gibt es jetzt noch ein Ticket für Allianz Drive-In Cinema zu gewinnen, für den Standort nach Wahl. Das ist ein Billett für 2 Personen und um das Billett zu gewinnen, schickt uns ein Feedback zum Podcast und unter allen Teilnehmern verlosen wir eben das Billett. Der nächste Maximum Cinema Podcast erscheint in 2 Wochen. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Spass im Kino oder vor dem Fernsehen. Es verabschieden sich Lola Funk.
Tschüss zusammen.
Der Alan Matli.
Tschüss.
Der Olivier Samter.
Adieu.
Und ich. Herzlichen Dank an die Allianz, die den Podcast präsentiert. Die heutige Ausgabe ist von Joel Singh und von mir, Daniel Frischknecht, produziert worden. Wenn mir dir gefallen, abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen, erzähl deinen Freunden von uns oder hinterlasse eine Review. Wir freuen uns über Feedback über Facebook Messenger, Twitter, Instagram, LinkedIn oder im guten alten E-Mail. Alle Details und Links findest du in den Shownotes oder auf maximumcinema.ch/podcast. Ciao!